Stell dir vor, du wachst morgens auf und bist halbseitig gelähmt. Du kannst deinen Körper nicht wie gewohnt bewegen und bringst kaum ein Wort raus. Das ist einem guten Bekannten von mir passiert. Frank Hubke hatte vor 5 Jahren einen Schlaganfall und hat sich mit Therapien und Coaching zurückgekämpft. Frank ist Führungskraft bei einer globalen Mediaagentur, Schauspieler und Regisseur in einem Theater in Hamburg und seit kurzem Improvisationscoach. Ich freue mich sehr, dass er heute dabei ist und dass wir über all das und noch viel mehr sprechen können. Frank, schön, dass du da bist.
Hallo Daniel, ja, freue mich sehr. Dankeschön für die Einladung.
Sehr gern. Wir haben vor ein paar Wochen telefoniert. Da haben wir einen kleinen Spaziergang zusammen gemacht, jeder an seinem Telefon. Und das war das erste Mal, dass wir gesprochen haben seit vielen Jahren. Und deine Geschichte hat mich sehr berührt. Und ich fand es eine schöne Idee, da eine Podcast-Folge draus zu machen. Und ich finde es so wichtig, dass wir über das Thema sprechen, weil ich glaube, das ist ein Thema, was alle angeht, wo viele auch Angst vor haben, was aber sehr wenig Raum hat im Alltag, so geht es mir zumindest, darüber zu sprechen. Ist es dir auch ein Anliegen, das in die Welt zu tragen?
Ja, total. Es war natürlich eine nicht so schöne Situation. Wenn ich jetzt zurückblicke, will ich dir nochmal haben, nein. Habe ich viel gelernt? Ja. Was habe ich gelernt, mit anderen Augen durch die Welt zu gehen? Und das ist so eine Erkenntnis, die jedem, glaube ich, ganz gut tun würde. Nicht der Schlaganfall natürlich, sondern also so dieses Aufrütteln, was ja jeder für sich machen kann. Da braucht es keinen Anstoß von außen, den ich manchmal sage ich glücklicherweise mittlerweile, hätte ich vor 5 Jahren nie sagen wollen. Und deswegen, ja, Schlaganfall hört sich sehr, sehr mächtig an, ist es auch. Daraus kann bei vielen Leuten vieles entstehen. Ich hatte Glück, muss ich auch einfach sagen.
Ja.
Du hattest angesprochen, halbseitig gelähmt, was zum Teil stimmt. Ich konnte zum Glück laufen, also aus eigenen Kräften ins Krankenhaus kommen. Das hat mir wahrscheinlich das Leben gerettet.
Wow, ja. Lass uns mal, bevor wir da wirklich über den Schlaganfall selbst und den Moment sprechen und auch die Zeit danach, eine Zeitreise machen in die Zeit davor, der Tag, ja, bevor das Ganze passiert ist.
Ja.
Was mich interessieren würde oder was ich für die HörerInnen spannend fände, ist, wie sah dein Leben aus? Also was hast du beruflich gemacht, wie hast du für dich selber gesorgt und wie war auch dieser Tag vorher?
Es war eine Zeit, wo ich mir wenig Raum gegeben habe für mich selber. Du hast so schon angefangen, stell dir vor, im Intro. Also stell dir jetzt nochmal vor, ich habe als Führungskraft wahrscheinlich 50 Stunden die Woche gearbeitet. Habe in einem Amateurtheater sowohl gespielt als auch den Verein geführt, habe parallel die Pressearbeit gemacht, habe mich auf einen Zehnkampf vorbereitet und meine Wohnung renoviert. Alleine, also ich lebe alleine, ich habe das alles irgendwie selber organisiert, gemacht, getan und irgendwann bin ich wahrscheinlich Donnerstagabend auf der Couch eingepennt, ohne Kraft, ohne Energie und das war normal. Das war so Erwartungshaltung an mich, ich kann alles besser, ich kann alles schneller, ich kann alles höher. Ich hatte so ein Gefühl der Unverwundbarkeit in dieser Zeit. Ich kann alles schaffen, alles packen, gib's mir nur. Und und dann hatte ich auch schon so langsam gemerkt, irgendwas muss ich mal reduzieren und hatte auch schon die ersten Sachen eingeleitet, hatte halt mich zum Beispiel beim Theater vom Verein abgemeldet, weil ich wusste, ich kann da nicht zurück zum normalen Spieler, weil ich immer noch dieses ja, diese Verantwortung für die Themen hatten, die gerade liefen. Ich musste Abstand gewinnen. Hatte in der Woche davor über die Firma ein Seminar besucht, Selbst- und Zeitmanagement, um mich einfach besser organisieren zu können und auch mehr Zeit für mich zu finden. Und hatte mir sogar noch eine Stimmtrainerin besucht am Tag vorher, mit einer Bekannten telefoniert, die Gesangscoach ist. Also so im Kopf war das schon da, dass ich was verändern sollte, aber zu spät. Und dann war der Tag, der 15. September, werde ich nie vergessen. Das ist so quasi mein zweiter Geburtstag. Es war der Tag vor der Messe. Wir beide kennen die Mesco, die große Marketingmesse. Und ich hatte hier alles vorbereitet. Die Flüge waren gebucht, die Koffer gepackt, der Terminkalender voll. Ja, und dann bin ich morgens aufgewacht und habe erstmal nicht gemerkt, was mit mir los ist.
Ja.
Ich bin aufgestanden, weil ich aufstehen konnte, hab meinen Arm irgendwie kaum nicht gemerkt, falsch drauf gelegen, also so abgehakt.
Das kennt man ja auch, ne? Ich habe das auch schon gehabt, ich wache nachts auf und auf einmal ist mein Arm taub. Ja,
sowas. Und habe dann irgendwann gemerkt, dass ich nicht mehr artikulieren konnte.
Ja.
Und bin dann ja ins Badezimmer gegangen, wollte was trinken und konnte kein Wasser im Mund halten. Also das heißt, die rechte Gesichtshälfte war gelähmt und alles lief mir runter. Und dann habe ich halt mir versucht, was vorzulesen, um zu checken, was mit mir los ist. Und da kamen nur Töne raus. Keine Worte, also nicht ein einziges mögliches Wort. Ja, und dann war es so eine ganz komische Kombination aus Panik und rationalem Handeln. Pflichtbewusst ich konnte nicht mehr schreiben. Ich bin Rechtshänder, die rechte Hand war noch funktional, aber die Feinmotorik war weg. Ich habe trotzdem erstmal meine E-Mail getippt, dass ich nicht kommen werde, pflichtbewusst, wie ich bin, obwohl ich halt auch gar nicht mehr Zeilen lesen konnte. Ging auch nicht mehr. Also ich konnte wirklich nicht mehr Wort für Wort schreiben oder lesen. Habe es irgendwie hinbekommen, meine Tasche gepackt und wusste, das wird länger dauern, also Unterhose rein, Zahnbürste rein, T-Shirt. jetzt kann ich drüber lachen, damals nicht. Und habe mich dann, ich wohne in der Nähe von einer S-Bahn-Station und ich wusste genau, wo ich hingehen könnte ins Krankenhaus und bin dann mit Bus und Bahn ins Krankenhaus gefahren.
Wow, ja.
Wahnsinn.
Krass.
Ja.
So wie du das erzählst, kann ich mich richtig in die Situation reinversetzen oder zumindest merke ich auch gerade mir so ein Gefühl.
Mhm.
Du versuchst noch normal zu handeln, ja, diese E-Mail zu schreiben, dich auf den Weg zu machen mit Bus und Bahn. Das heißt, in dem Moment war dir noch gar nicht bewusst, wie dramatisch die Situation ist.
Genau. Ich hatte überhaupt keine Ahnung. Ich wusste, was ich machen kann. Ich hatte mich mit dem Thema ja jetzt nicht übermäßig davor beschäftigt. Ne? Also ich wurde danach häufig gefragt, naja, warum hast du nicht den Notarzt berufen?
Ja.
So, wie denn ohne Stimme? warum hast du denn nicht ein Taxi gerufen oder beim Nachbar geklingelt? Ganz, ganz viel Schamgefühl hatte ich damals. Ich weiß noch, ich habe am Bahnsteig eine Freundin getroffen, gesehen und habe mich versteckt. dass sie mich nicht sehen konnte, weil ich so schambehaftet war, dass ich so, ja, dass ich einfach limitiert war, dass ich weggelaufen bin, auch im Grunde genommen.
Ja. Es ist schön, dass du das heute so teilst und dass du auch ein bisschen mit Humor dem Ganzen begegnen kannst. So habe ich dich ja kennengelernt und so lerne ich dich auch heute noch mal kennen, dass du, wie du auch eben gesagt hast, heute auch lachen kannst oder lächeln kannst oder es nicht mehr ganz so ernst nimmst.
Ja, die rechte Seite braucht noch ein bisschen beim Lächeln.
Ja.
Beim Lachen kommt die danach. Nee, also es ist schon richtig. Es ist wirklich so ein Tal der Tränen durchschritten, aber das braucht sehr lange.
Ja. Wir sehen uns ja gerade über Zoom. Mir fällt es nicht auf, vielleicht weil wir uns auch so lange nicht gesehen haben, was, glaube ich, eine sehr schöne Aussage ist für dich. Als wir telefoniert haben, ist mir aufgefallen, dass du langsam sprichst und öfter auch überlegst, was ich aber auch als sehr angenehm wahrgenommen habe, weil du mich auch so ein bisschen entschleunigt hast und dadurch viel mehr Raum fürs Menschliche war, viel mehr Raum zum Zuhören, viel mehr Raum, um Gedanken auch zu Ende zu führen. Aber es ist schon so, dass ein Unterschied ist, wie schnell du bist, wie du dich verhältst zu vorher, jetzt 5 Jahre später, weil du hast ja viele Jahre auch trainiert, Therapie gemacht, an den Themen gearbeitet.
Ja, das ist immer noch ein Thema. Also natürlich werde ich kann schnell reden. Die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass ich dann aus der Bahn geworfen werde. Aber das ist halt alles Training. Das ist halt jetzt wieder zurückkehren zu den Möglichkeiten, zu den Potenzialen, die ich damals hatte, die ich ja mir über 40 Jahre aufgebaut hatte. Und plötzlich bin ich in einer Situation, wo ich das Sprechen, was ja für uns ganz normal ist, unter Einsatz meiner kognitiven Fähigkeiten und Denken, analysieren, versuche zu rekonstruieren.
Ja.
Und, ne, und das ist wirklich schwierig, weil du versuchst, die Stellschrauben zu finden, was Kinder gar nicht haben. Die lernen einfach und machen das und es entwickelt sich und gucken das ab. Und plötzlich habe ich das Gefühl, ich habe die Situation, dass ich hier was drehen kann, da was drehen kann, dann funktioniert es nicht. Und wo ist der richtige Schalter?
Ja.
Und da musste ich erstmal auch lange dran knabbern und lernen, loszulassen. Und mir den Raum zu geben und auch die Zeit. Ich weiß noch ganz genau, dass ich das Gefühl hatte oder mir die Frage gestellt hatte, wie viel Zeit habe ich denn? Mhm. Wann macht der Körper denn dicht? Gibt es ein Limit?
Mhm.
Irgendwie habe ich Zeit, im ersten Jahr zu lernen und dann bleibt es stehen oder sowas. Und habe natürlich dann trainiert, jeden Tag irgendwas gemacht. Wenn ich was nicht gemacht habe, also keinen Tag Stimmtraining gemacht habe, ging es mir schlecht.
Ja.
Und ich musste erst mal lernen, auch Pausen zuzulassen und zu lernen, dass ich Zeit habe. Ob es jetzt 2, 3 oder 7 Jahre sind, Das hört halt nie auf, bis ich irgendwann mal sage, jetzt ist gut.
Ich habe mich bisher noch nicht mit einem Schlaganfall beschäftigt. Ich habe in meinem Bekanntenkreis oder in meiner Familie bisher keinen Schlaganfall miterlebt. Und ich habe jetzt diesen Podcast heute zum Anlass genommen, mal so ein bisschen zu recherchieren und ein bisschen zu lesen. Und ich würde gerne 2, 3 Notizen teilen. Und du weißt wahrscheinlich viel mehr und kannst mich da gerne auch korrigieren. Was mich erstmal geschockt hat, ist, wie viele Schlaganfälle es im Jahr gibt. Also ich habe die Zahl 270.000 in Deutschland pro Jahr.
Mhm.
Und was mich geschockt hat, ist, dass ein Fünftel bis die Hälfte aller Fälle innerhalb des ersten Jahres an den Folgen sterben. Das meinte ich eben auch mit der Dramatik. Und dass es tatsächlich auch die zweithäufigste Todesursache in Deutschland ist.
Genau.
Das heißt, ja. Ich kann mir, was du gerade erzählst, kann ich mir gut vorstellen, dass du in diesem ersten Jahr wirklich Angst hattest. Einmal, dass bleibende Schäden bleiben oder dass, also klar bleiben Schäden, aber dass wirklich auch Schäden da sind, die dich sehr einschränken im Alltag. Aber auch bis dahin zu, dass du es vielleicht nicht überlebst oder dass du einen zweiten Schlaganfall bekommst.
Ja, das ist leider sehr tragisch und nicht so bekannt. Das ist, ich habe jetzt die Statistik nicht recherchiert und nicht im Kopf. Aber ich meine sogar, ich weiß nicht, was an Nummer eins ist, ob wir Schlaganfallpatienten oder ob der Schlaganfall vor oder hinter Krebstoten ist. Also die Top 3 sind ja Herzinfarkte, Krebstote und Schlaganfälle. Und das ist halt immer auch die Frage, wo fängt der Schlaganfall an? Ein Schlaganfall lässt sich, jetzt laienhaft ausgedrückt, im Gehirn finden, wenn da ein weißer Fleck ist. Jetzt gibt es viele, viele Menschen, die hatten vielleicht mal eine Durchblutungsstörung. Also es ist ja eine Unterversorgung eines Gehirnareals mit Sauerstoff. Wenn man mal vom Thrombus, was jetzt mit Corona, AstraZeneca rauskam, das ist ja genau das, eine Verstopfung der Blutzufuhr, also der Sauerstoffversorgung eines Teils des Gehirns. Und ohne Sauerstoff stirbt das einfach ab. So, du kannst dir ja jetzt vorstellen, bei mir hat die Region vor allem Sprachzentrum erwischt. Und das ist jetzt einfach mal ausradiert worden. Da ist ein weißer Fleck, den kann man sehen. Und das Wunderbare ist, das Gehirn ist so ein geiles Instrument, die suchen sich dann andere Wege. Die bauen das neu auf. Wow. Neue neurale Bahnen bilden sich, aber die brauchen halt Zeit. Wenn man in das Gehirn vieler Menschen reingucken würde, würde man minimale weiße Flecken sehen. Das ist dann eine kurzfristige Verstopfung gewesen, die sich aufgelöst hat, ohne dass man es merkt. Und wenn man Pech hat, rutscht das einfach nicht durch. Und deswegen ist es gar nicht so selten, nur selten platziert in die Medien oder man hört halt wenig davon. Und es ist einfach da. Es gibt keine Vordiagnose. Es ist einfach da. Was schön ist, also hört sich jetzt blöd an, aber du fängst ganz unten an. Wir springen jetzt vielleicht ein bisschen. Ich hatte wirklich in das erste Jahr, und da war auch ein Satz meiner Logopädin in der Reha-Klinik in der ersten maßgeblich dran schuld, würde ich mal sagen, dass die das auch gesagt hat, die Wahrscheinlichkeit des zweiten Schlaganfalls ist im ersten Jahr nach dem ersten Schlaganfall am höchsten. Und ich habe mich sofort in Watte gepackt. Also so alle Möglichkeiten, es gibt ja, bei mir war es eine Kombination aus Stress und einem Loch im Herzen. Es gibt ja auch dann noch andere Ursachen wie hoher Cholesterinspiegel oder Fettleibigkeit, Bewegungsarmut, Rauchen, Alkohol in rauen Mengen. Ich habe alles reduziert. Bei mir war es so im ersten Jahr, ich spiele Tetris mit meinem Leben. Und jeder Baustein, sei es das zweite Ei am Morgen wegen Cholesterin oder das Bierchen am Abend wegen Alkohol, ist ein Baustein, bis oben Tilt kommt.
Wow.
Und das war schon eine wirklich, wirklich harte Zeit, wo ich auch sehr mit mir und mit meinem Leben zu kämpfen hatte.
Das glaube ich.
Ja. Aber es gibt auch schöne Anekdoten dazu.
Ich höre.
Wir kommen vielleicht später noch dazu. Ich bin dann im Herbst 2016 in eine Klinik für Psychosomatik reingegangen, was super, was mit einer der besten Entscheidungen war, die ich getroffen habe in der Zeit. Und da hatte ich Einjähriges. Und das war so wie geschafft. Als ob es im Kalender fixiert ist, jetzt ist das erste Jahr rum, ich bin aus der Gefahrenzone raus. Und ich weiß nicht, ob es stimmt, das ist wirklich meine Überlegung. Und da sind wir mal mit drei Jungs weggefahren und haben gefeiert. Also du darfst halt in der Klinik keinen Alkohol trinken innerhalb des Gebäudes. Und wir mussten um 10 Uhr zu Hause sein und sind irgendwie Freitag auf Samstag in der Nacht um 3 zurückgekommen. Zwei von uns, der Fahrer war nüchtern, sturzbetrunken. Also ich war echt Hacke. Und hatte ich vorher mich nie getraut, also nicht annähernd so weit zu gehen. Und die anderen beiden haben so was von einem Anschiss bekommen und ich gar nichts. Ich weiß bis heute nicht warum. In meiner Fantasie stelle ich mir gerne vor, dass das als Therapieerfolg abgehakt wurde. Also so Geschichten gibt es dann auch.
Ja, und ich sehe gerade so die Erleichterung in deinem Gesicht.
Ja,
Ja, die
ja.
kann ich mir gut vorstellen, wie es in dem Moment war. Ja. Ich würde dir gerne eine kleine Geschichte aus meinem Leben erzählen.
Gerne.
Und es ist natürlich überhaupt nicht vergleichbar mit einem Schlaganfall. Aber ich sehe trotzdem so ein paar Parallelen, weil es für mich auch so eine Zäsur war, auch ein Wendepunkt. Und zwar bin ich vor 10 Jahren nach Berlin gezogen und habe in Berlin ein Büro geleitet, von einem Unternehmen, für das ich tätig war. Und habe nebenbei noch unterrichtet, also Seminare gegeben zu meinem Lieblingsthema damals, Mobile Marketing.
Ja, ich weiß.
Und ich erinnere mich noch daran, dass ich ein Wochenende komplett durchgearbeitet habe an diesem Seminar, dann das Seminar gegeben, dann nach Hause gekommen bin und Schlüssel auf die Kommode gelegt habe, so, ich habe es noch so richtig im Körper drin, meine Tasche abgelegt habe und dann bin ich umgekippt. Es war so, als hätte mir jemand mit dem Hammer auf den Kopf geschlagen. Und für einen Moment konnte ich nicht aufstehen, ich konnte auf der kompletten rechten Seite nichts hören und habe so einen Moment Angst gehabt, das war's oder das bleibt jetzt immer so. Und dann kam es wieder, das Hören und das Gleichgewichtsgefühl. Ich konnte aufstehen und seitdem habe ich einen Tinnitus. Und ich bin mir 100% sicher, dass das stressbedingt war, weil es einfach so in dem Moment auf der Hand lag. Im Nachhinein bin ich, und das kann ich sagen, weil es ja nur eine Kleinigkeit war im Vergleich zu anderen Dingen, sehr dankbar dafür, dass das passiert ist, weil mein Leben sich wirklich verändert hat seitdem. Mir ist einfach so bewusst geworden, dass wir zum großen Teil selber Verantwortung für unser Leben tragen, dass das Leben sehr kostbar ist, was jetzt sehr cheesy klingt, aber ich glaube, dass jeder das nachvollziehen kann, der oder die sowas schon mal erlebt hat. Und ich habe angefangen, mich mit Ernährung zu beschäftigen, mit Sport, mit Meditation. Das war so der Startschuss für meine Suche nach dem Hier und Jetzt, die jetzt heute in diesem Podcast auch mündet. Ich erzähle das deshalb, weil ich einfach wirklich Parallelen dazu sehe, dass man manchmal, du hast ja beschrieben, vor dem Schlaganfall hast du dich so unverwundbar gefühlt
Genau.
und auf einmal hast du gemerkt, nichts ist selbstverständlich. Und ja, da fühle ich sehr mit und
Ja.
berührt mich sehr.
Vielen Dank fürs Teilen. Das ist ja, ich glaube, es ist von der Tragweite genauso schlimm, ne, das zu erleben. Der Moment, ist wahrscheinlich derselbe. Ich merke irgendwas, stimmt mich nicht mit dir, mit mir, du merkst das auch. Der Moment in der Situation, in diesem Hier und Jetzt, das wir erlebt haben, ist dasselbe. Da gibt es kein weniger oder mehr, kein schlechter oder besser. Das ist ja der Impact erstmal. Deswegen würde ich das gar nicht so massiv auseinanderdividieren von der Tragweite.
Ja.
Nur die Auswirkungen danach waren halt ja anders, andere Einschnitte ins Leben. Die Parallelen sehe ich auch. Mir hat es die Möglichkeit gegeben, weil ich jetzt einfach gezwungenermaßen viel Zeit hatte, über Sachen nachzudenken und dann auch Entscheidungen zu treffen. Wie kehre ich zurück oder wo, zu was kehre ich zurück und was gibt es Neues? Ich übernehme mal wieder. Und es war zum Beispiel, ich habe immer nur gepowert. Also ich habe halt 17 Jahre American Football gespielt, da ging es um Ergebnisse, ging es um das Gegeneinander, ne? Ich um meinen Gegenspieler, wer schlägt wen, wie kann ich mich kräftiger machen, schneller machen, meine Technik verbessern. Es ging um den Zweikampf erstmal.
Ja.
Dann bin ich halt zum Zehnkampf gewechselt, höher, schneller, weiter.
Ja.
Wie kann ich halt schneller werden? Wie kann ich mehr Ausdauer kriegen? Indem ich halt morgens um 7 meine Runde auf der Bahn drehe, bevor ich arbeiten gehe, weil ich ja danach keine Zeit habe. Also war es, ne, auch die Arbeit, Druck, 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 schnell, schnell, schnell. Und auch natürlich meine eigene Zielsetzung. Was habe ich denn für eine Erwartungshaltung an mich selbst? Also ich wollte ja meine Rekorde brechen. Und plötzlich ist es so, dass ich aus irgendeinem Grund gesagt habe, da kann ich nicht wieder hin. Arbeiten ging eh nicht. Also ich war anderthalb Jahre ganz raus. Und diesen Stress, diese Angespanntheit konnte ich einfach nicht mehr ertragen. Und dann hatte ich auch die glorreiche Idee oder die Möglichkeit, meinen alten Sportclub, ein Fitnesscenter, wo es Kurse gab, wieder rauszukramen, wo ich noch Mitglied war, wo ich halt hingehen konnte, meinen Ausweis hinlege, mitmache, dusche, nach Hause fahre, ohne zu reden. Also ich wollte in der Zeit nicht reden, weil es mega, mega anstrengend und unangenehm war. Und so bin ich dann auch in die Richtung Körpergefühl, will ich es mal sagen, gewandert. Nicht Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit, sondern Körpergefühl. Und habe angefangen zu tanzen, was total schwer war, weil ich zwar Rhythmusgefühl habe, aber das ist jetzt nicht auf Musik getaktet. Und mich da auch zu trauen, dahin zu gehen und was anderes zu machen oder mich mal mit Yoga auseinanderzusetzen. Und ich glaube, meine gute Situation war, dass ich von Natur aus neugierig bin und Dinge aufschnappe und dann wissen will, was damit ist, wenn ich die Zeit habe. Und vorher hatte ich nicht die Zeit, jetzt konnte ich Dinge nicht mehr machen, hatte Raum für Neues. Und du musst dir vorstellen, ich saß halt hier in einer halb renovierten Wohnung und alles, was ich machen konnte, war die Wand anstarren. Oder Fernsehen gucken. Lesen ging nicht, schreiben ging nicht, telefonieren ging nicht oder sehr, sehr wenig. Dann habe ich mir halt die Sachen gesucht, die ich ohne Stimme machen kann. Und da ist glücklicherweise sowas wie Modern Dance, Yoga, Tai Chi, Qigong entstanden, wo ich vorher überhaupt keine Ahnung von hatte. Aber ich wusste, ich muss was machen, was halt einfach mehr Körpergefühl in mir erzeugt.
Ja.
Und ich glaube, deswegen, da fing die Reise an, warum wir uns jetzt hier gerade treffen. Ja.
Wir können ja auch mal jetzt von der Zeit her 5 Jahre vorspulen, und im Hier und Jetzt uns wieder treffen. Du hast erzählt am Anfang, dass du, oder ich habe das erzählt, dass du im Theater Schauspieler warst und Regisseur.
Genau.
Und was ich spannend finde an deiner Geschichte, die du mir auch beim Spaziergang schon erzählt hast, ist, dass Theater, vor allem auch Improvisationstheater, für dich in deinem Leben eine wichtige Rolle spielt und dir auch geholfen hat in der Zeit. Und den Aspekt, der hängt ja auch direkt zusammen mit dem, was du gerade beschrieben hast, mit dem Körperlichen. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen was zu erzählen.
Ja, gerne. Das ist total spannend. Also, ich habe halt Amateurtheater lange gespielt und auch gemacht und bin in die Regie auch gekommen, auch nach dem Schlaganfall, weil ich einfach nicht mehr auf der Bühne stehen konnte. Und habe mich dann da auch sehr, ja, ich habe mich getraut, sage ich jetzt mal, Leute anzuleiten, ohne zu wissen, ob ich den nächsten Satz wirklich fehlerfrei sagen kann. Und das hat mir so viel gebracht, auch von der Resonanz. Ich war allerdings in der Zeit, und das ist, glaube ich, auch wichtig zu wissen, ich war in der Zeit an einem Punkt in meiner logopädischen Behandlung, wo es nicht mehr weiterging, wo ich immer gegen diese Wand gerannt bin, dass ich mich nicht getraut habe, spontan das zu sagen, was für mir durch den Kopf geht. Ich habe immer erst eine Schleife gedreht und mir die Worte, die Sätze zusammengebaut und dann versucht, das so gut wie möglich zu sagen. Und dann kam meine Logopädin, da ich ja Theater gespielt hatte, auf die Idee, in den Bereich wieder zurückzugehen. Und was ich dann auch gemacht habe, erst mit Bewegungstheater, wo es keine Stimme gibt, dann ganz moderates Sprechtheater. Und dann habe ich darüber Leute kennengelernt, die in einer Improvisationstheatergruppe sind. Und die haben mich eingeladen, dazu zu kommen. Und ich bin da mal hingegangen. Und das war am Anfang reine Therapie, reiner Versuch, den Kopf auszuschalten und mich triggern zu lassen, das zu sagen, was mir jetzt gerade auf den Lippen liegt. Und ich habe dann sehr früh gemerkt, was das für eine Macht hat, wenn man einfach in dem Moment auf sich selber mal vertraut. Es sind Dinge passiert, die ich nicht gedacht hätte, dass sie so schnell passieren würden. Rumgeschreie, Leute ankeifen, aber auch liebevoll mit denen umgehen, kommen wir vielleicht nachher dazu. Einfach das zu machen, was der Körper und der Geist und die Stimme gerade machen wollen. Und dann habe ich ja auch die Philosophie dahinter erlebt, dass es gar nicht so von ungefähr ist, dass Impro-Theater immer mehr Einzug hält und auch die schönsten Geschichten erzählt. Das kommt auch nicht von ungefähr. Da ist auch ein Konzept dahinter. Und das hat mich so fasziniert, dass ich irgendwann gesagt habe, das möchte ich anderen Leuten erklären können oder die dazu hinführen, das auch erleben zu können. Und dann habe ich halt ja, mich auf die Suche gemacht, was für Ausbildungen gibt es denn? Und bin auch durch systemisches Coaching und alles irgendwie gegangen. Aber ich bin immer wieder in diesem Improvisationstheater hängen geblieben, weil es halt auch körperlich ist. Und habe mich dann entschieden, ich mache da eine Ausbildung. Und jetzt bin ich seit letztem Jahr Coach für angewandte Improvisation.
Das heißt, du hast das, was dir selber auch viel gegeben hat und viel bedeutet, hast die Rolle jetzt gewechselt und bist jemand, der auch andere dabei unterstützt, ob jetzt in so einer Situation wie du warst, aber auch in allen anderen Situationen.
Ja, ich glaube, ich sehe es so sehr bei ganz, ganz vielen Menschen und das geht auch Leuten auf der Bühne so. Die meisten fühlen sich wohl in geskripteten Situationen. Ne? Ich weiß, was ich nachher sagen will. Ich weiß, wie die Abläufe sind. Und wir improvisieren jeden Tag, wahrscheinlich hunderte Mal, weil es gibt immer Situationen, die nicht vorhersehbar sind. Auf der Straße, beim Einkaufen, ein Bekannter kommt vorbei, ich begegne jemanden, den ich nicht mag, will dem aus dem Weg gehen oder mein Hund wird angekläfft von einem anderen Hund, wie gehe ich damit um? Wir machen es ja schon. Wir machen es halt und es fällt uns gar nicht schwer. Nur wenn wir den Fokus auf eine Sache richten, wie eine Bühnenpräsenz, wie ein Auftritt oder einfach nur im privaten Bereich eine bewusste Kommunikation, können wir häufig einfach nicht damit umgehen.
Das Thema, was du gerade angesprochen hast, nämlich die Verbindung zu deinem Körper, diesen Ausdruck, also etwas zum Ausdruck zu bringen über den Körper, ist was ich über die letzten Jahre für mich immer mehr entdecke. Als ich angefangen habe mit Achtsamkeitspraxis und auch meine Ausbildung gemacht habe zum systemischen Coach und Achtsamkeitstrainer, war mein Fokus immer auf den Gedanken. Also seine eigenen Gedanken zu beobachten, immer wieder ins Hier und Jetzt zu bringen, zu beobachten, wie bewerte ich Dinge, was für Glaubenssätze sind da, und habe sehr, sehr viel auf dieser mentalen Ebene gearbeitet. Und jetzt habe ich in den letzten Jahren, und das ist natürlich, was kann man, da ist man nie fertig mit, da kann man viele Jahre mit verbringen, über die letzten Jahre gemerkt, dass mein größtes Potenzial ist, die Verbindung zu meinem Körper, die Verbindung zu meinen Emotionen. Und was ich mir so gut vorstellen kann, ist, ich habe ja auch schon häufiger Improvisationstheater gesehen, ist, dass in dem Moment man gar nicht darüber nachdenkt, ich spiele jetzt die Rolle und ich sage jetzt das und ich bewege mich jetzt so, sondern dass es aus einem herauskommt. Kannst du das so bestätigen?
Ja, total. Beim Impro ist es so schön, man schlüpft ja immer in eine Rolle. Trotzdem, das ist auch wichtig, dass ich nicht Frank bin, sondern einen Charakter in einer Szene. Dann kann ich mich auch öffnen, weil dann bin ich für mich im geschützten Raum. Und je nachdem, was für eine Rolle ich einnehme, gibt es auch eine Körperlichkeit dazu. Wir haben halt, wenn wir einen älteren Menschen darstellen, eine andere Körperhaltung als bei einem Kind. Und es ist ja alles frei. Ich kann sein, wer ich will. Ich kann halt jetzt, die Zuschauer sehen mich nicht. Ich bin halt ein Glatzkopf. Und ich könnte direkt im Spiel eine langhaarige Frau sein. Dann bin ich die. Und dann versuche ich diese Körperlichkeit und diese Möglichkeiten da einzubauen, um diesen Charakter zu verkörpern und auszufüllen. Und das ist ja das Spannende. Ich habe nicht jetzt die großartige Zeit, mich darauf hin zu trainieren, einzustudieren, die Leute zu beobachten auf der Straße. Wie sind die denn? Sondern ich folge meinen Impulsen. Und je besser ich in meinen Körper dann reinspüren kann, um das anzunehmen, desto größer auch die Wirksamkeit und die Präsenz. Und das ist halt wahnsinnig interessant zu sehen, wie Leute auf der Bühne, wenn sie es nur zulassen, in Rollen schlüpfen können oder sich ausdrücken können auf nie gedachte Art und Weise und plötzlich frei sind.
Wir haben auch viele Coaches unter den HörerInnen und auch viele, die schon mal Coaching gemacht haben oder Interesse an einem Coaching haben. Kannst du vielleicht mal beschreiben, wie so eine Coaching-Session aussieht oder ein Tool, was du einsetzt oder wie du mit jemandem arbeiten würdest?
Ja. Es gibt leichte, ich sag's mal, Grundregeln, finde ich ein bisschen blöd, Grundsätze, die man beim Impro-Theater beachten sollte.
Ja.
Und die versuchen wir zu vermitteln. Also wenn ich von angewandter Improvisation rede, dann ist es eher die Übungen, die Improvisationsspieler durchführen in ihren Trainings, um diesen Status oder diese Wahrnehmung, dieses Gewahrsein zu erreichen. Und eins ist zum Beispiel halt im Hier und Jetzt zu sein. Das zweite ist, Dinge, die mir genannt werden, szenisch anzunehmen. Also zum Beispiel das Beispiel eben, du sagst zu mir, hey Maria, du schöne Frau, dann bin ich Maria, die schöne Frau. Wenn ich sagen würde, ich bin doch Frank, ist die Szene tot. Das ist halt, das funktioniert nicht. Und was wir ganz, ganz viel machen, ist erstmal lernen zu scheitern. Wir versuchen es so weit zu bringen, dass wir aus der Kurve fliegen und zu lernen, dass es nicht wehtut und es zu feiern, dass es passiert. Und das ist, glaube ich, was der Gesellschaft und allen draußen sehr gut tun würde. Und eins, was ich einfach mal mit dir machen will, ist das Annehmen und Erweitern, Möglichkeiten annehmen und daraus was gestalten.
Ja.
Hast du Lust?
Klar, gerne.
Okay.
Wir haben ja die Möglichkeit, es rauszuschneiden.
Ja, genau. man kann es auch auf der Tonspur hören und muss es nicht sehen. Und zwar, du kennst vielleicht die Macht von dem Wort aber, was wir ja tagtäglich benutzen. Und wir fangen jetzt wechselnd, sagen wir einen Satz, der baut auf dem Satz des anderen auf.
Ah, okay. Wir
fangen den Satz immer an mit ja, aber. Ja, und ich nehme mal einfach einen Satz, ganz neutral, die Sonne scheint.
Ja, aber es ist ziemlich windig.
Ja, aber es regnet im Süden trotzdem.
Ja, aber ich bin in Berlin und will auch in Berlin bleiben.
Ja, aber Berlin ist wirklich nicht meine Stadt.
Ja, aber du warst auch noch nicht wirklich hier, Frank.
Ja, aber ich habe keine Lust.
Ja, aber Lust ist ja auch was, das kommt und geht. Und es ist ja schön, sich einfach mal auf Dinge einzulassen.
Ja, aber das ist deine Meinung und nicht meine.
Ja, aber ich bin Podcaster und ich habe viele HörerInnen.
So, na, jetzt nehmen wir das mal. Wie hat sich das angefühlt?
Ja, es war gar nicht wirklich Zeit, um drüber nachzudenken, was ich sage, weil wir eine hohe Geschwindigkeit hatten. Und ich habe aber so eine, ich nenne das Meta-Awareness, also so eine Beobachtung von dem, was ich gerade mache, die dann so Fragen gestellt hat, wie ist das jetzt nicht albern oder ist das okay, sowas zu sagen oder was wäre jetzt gut zu antworten? Also versucht auch eine Wertung reinzubringen.
Ja.
Und ich habe versucht, mich mal darauf einzulassen, denen nicht zu folgen, sondern einfach das zu sagen, was als erster Impuls kommt.
Hast du wunderbar gemacht. Also Wirklich, nee, das ging gut. Haben wir eine Geschichte erzählt? Nein. Warum nicht? Weil wir immer blockiert haben. Wir haben halt das nicht angenommen. Ja? Wir sind gesprungen. Wir waren mal hier und hatten immer einen Konflikt, weil wir keinen Konsens gefunden haben und nicht aufgebaut haben. Und das ist halt, was wir ja, wenn wir von Storytelling oder Geschichten erzählen, entwickeln, ne? Das heißt auch kreatives Beieinander, ne? Co-Creation, aufeinander hören und aufbauen. Wir machen das Gleiche jetzt mal und statt ja, aber sagen wir ja und.
Ja, okay.
Und
Gerne.
ich fang wieder an, die Sonne scheint.
Ja, und ich gehe gleich raus, denn ich habe hiernach keinen Termin mehr.
Ja, und ohne Termin können wir ganz frei entscheiden, was wir machen wollen.
Ja, und liegt da nicht die Schönheit drin, so einen Feierabend so zu gestalten, wie man möchte?
Ja, und die Schönheit liegt ja nicht nur da drin, sondern in allem, was uns emotional bewegt.
Ja, und da gibt es noch so viel zu erforschen und so viel, was wir noch nicht kennen.
Ja, und das macht so viel Spaß zu lernen.
Ja, und wir werden unser ganzes Leben lernen und das ist auch etwas, was ich gerne machen möchte.
Ja, und ich bin dankbar, dass ich das jetzt noch machen darf.
Ja, und das hören jetzt auch wieder ganz viele Menschen, die diesen Podcast anmachen.
Genau. Dankeschön. Hast du den Unterschied gemerkt?
Absolut, ja. Und ich habe mich auch tatsächlich, wie du auch schon am Anfang gesagt hast, mit dem Wort aber auch beschäftigt
Ja.
und versuche in meinem Sprachgebrauch von gleichzeitig zu sprechen.
Genau.
Weil aber ist mal so ein Schwarz-Weiß, so ein Stoppschild, so ein, ja, es gibt entweder das oder das. Und ich glaube an die Gleichzeitigkeit der Dinge und merke das in Gesprächen. Ja, wir kommen immer in so eine Defensive oder eine, also entweder gehen wir in die Verteidigung oder in den Angriff. Genau wie wir es beim ersten Beispiel auch gemerkt haben. Ja, und so sind wir auf derselben Seite. Ja, schönes
Genau.
Beispiel.
Ja, es ist ein ganz, ganz, ganz einfaches Tool, um das zu verdeutlichen, wenn wie Leute miteinander reden oder wie man sich dabei fühlt, und es geht ja wirklich um Gefühle, Emotionen, wie man achtsam mit sich auch umgeht, mit dem, wie man sich ausdrückt. Und wir sind, also es geht mir auch, ich sag wirklich oft aber, und dann merke ich, gleichzeitig wäre jetzt die bessere Alternative oder und wäre auch wunderbar gegangen.
Und gleichzeitig, Frank, es ist auch okay, manchmal aber zu sagen.
Ja. eine Hommage an das Aber. Aber ist ein super Wort, um wirklich klar eine Abgrenzung zu schaffen, wenn ich es bewusst betone. Nur die Verwendung von unserem Aber im Sprachgebrauch, die ist nicht so wirklich geil.
Absolut. Frank, danke für die kleine Übung. Es gibt, glaube ich,
Gerne.
wirklich einen guten Einblick darin, wie das, was man aus dem Impro-Theater kennt,
Ja.
aus dieser, ist ja auch schon eine jahrelange Schule, die es da gibt, anwenden kann, auch für die Persönlichkeitsentwicklung, für den Coaching-Prozess. Und ich merke dir auch an, auch wie deine Augen strahlen, dass dich das Thema wirklich begeistert und dass du Lust darauf
Ja.
hast. Mich würde nochmal, bevor wir gleich zum Ende kommen, einen Aspekt daraus interessieren, nämlich auch um die Verbindung zur Achtsamkeit nochmal genauer zu machen. Gibt es ein Tool, das Impro-Schauspieler nutzen, um schnell im Hier und Jetzt anzukommen?
Gibt es ein Tool, das Impro nicht nachdenken?
Das ist
Also
einfach gesagt.
das hört sich ganz ganz profan an, ist total schwer. Es gibt zum Beispiel Übungen, wo Leute in eine Szene reintreten, um die zu erweitern oder um jemanden abzulösen und eine neue Geschichte daraus zu kreieren. Und wir trainieren zuerst den Schritt reinzumachen und dann anfangen zu denken. Also diese Bühnengrenze quasi. Wir arbeiten ja auch mit immer mit Bühnen, wenn wir präsentieren, wenn wir irgendwo hingehen. Wir sind immer irgendwie auf einer Bühne. Und wir versuchen das abzugrenzen und zu sagen, wenn ich gehe auf die Bühne, dann bin ich schon Teil der Szene. Und vorher mache ich mir überhaupt keinen Kopf. Und dann kann ich da auch reingeschubst werden von jemandem und muss überhaupt nicht sehen, was die machen und guck einfach, was daraus passiert, was aus mir rauskommt. Es ist halt erstmal total beängstigend, da reinzugehen mit einem blanken Kopf, mit blanken Gedanken. Und nachher passieren wunderbare Dinge, die unerwartet sind. Wenn ich halt mit einem fixen Gedanken da reingehe, ist es entweder, der passt, oder ist es wahnsinnig witzig oder in meiner Wahrnehmung. Also irgendwas dazwischen. Und dann passieren die wildesten Geschichten, weil ich einfach das nutze, was gerade in meinem Kopf ist. Und das kann halt sein, dass ich halt in einer Liebesszene, in der gespielten, plötzlich ein Elefant bin. Mhm. Weil ich vorher nicht weiß. Ich sitze da so und jetzt muss was raus. und so trainieren wir das im Grunde genommen. Trotzdem sind wir schon sehr achtsam. Mhm. Vor allem auch achtsam mit den anderen. Also es gibt ja erstmal die Achtsamkeit mit uns selbst und wir machen auch Achtsamkeitsübungen wie auch Standmeditation, um den Körper zu spüren. Mhm. Du hast im Vorfeld mit mir eine kleine Mini-Session gemacht, um den Atem zu spüren. Mhm. Also dass wir uns gewahr werden, wie wir uns fühlen, was uns gut tut, was ein bisschen schwieriger geht und da auch ja, mit uns gut umzugehen und auch mit den anderen. Also zu spüren und zu trainieren, wie geht's denn meinen Mitspielern? Wie geht's, was fühle ich denn, was da ein Bedarf ist? Was fehlt denn da? Und dieses versuche ich dann zu füllen. Und da ist Achtsamkeit und Aufmerksamkeit ganz, ganz wichtig, sonst spielen wir aneinander vorbei und das Publikum spürt das, ob ja. Da eine Harmonie ist oder nicht.
Ja. Ja, jetzt hast du mir richtig Lust gemacht auf das Thema. Ja. Ich hoffe, dass bald die Theater wieder öffnen und wir die Möglichkeit haben, vor oder auf der Bühne das zu genießen. Ja.
Also es gibt auch ganz, ganz tolle Online-Formate dafür, um da einzusteigen. Gerne melden, wenn man vielleicht auf der Suche nach einem Coach ist oder sowas dafür. Gerade für Coaches kenne ich jemanden ganz Tolles, kann ich gerne weitergeben.
Genau, das heißt, du freust dich drüber, wenn Leute dich nach diesem Podcast kontaktieren, zum Beispiel über LinkedIn.
Ja, gerne. LinkedIn.
Einfach oder Frank Hupke mit P.
Genau.
So wie es auch
wie die Hupe mit dem K vom E.
Genau. Frank, ich würde gerne zum Abschluss dir noch eine Frage stellen. Und zwar könnte ich die Frage so stellen, was möchtest du den HörerInnen noch mitgeben? Mhm. Aber ich stelle sie mal anders. Wenn du den Frank vor 6 Jahren treffen würdest, was würdest du ihm sagen?
Boah. Ich würde ihm sagen, nimm dir mal eine Auszeit und denk über das nach, was dir wirklich wichtig ist.
Ja, schön gesagt. Danke, dass du dabei warst.
Ja, sehr, sehr gerne.
Hat mich sehr bewegt, genau wie unser Telefonat vor ein paar Wochen. Und danke. Ich freue mich sehr, dass wir das gemacht haben. Danke auch für das schöne Experiment und die Coaching-Übung. Da bin ich auch so ein bisschen aus meiner Komfortzone rausgekommen. Mhm. Und für alle, die sich zum Thema Schlaganfall informieren wollen, ich hatte dich vorher gefragt, Frank, schlaganfall-hilfe.de ist eine gute Anlaufstelle. Und was, glaube ich, wichtig ist, ist, dass in dem Moment, wo man ein Symptom mitbekommt bei sich oder bei jemand anderen, also ein Symptom kann sein,
wie man reagiert.
Genau, Lähmung, dass man nicht klar sprechen kann, nicht klar lesen kann, nicht klar Ja.
Genau. Also es fängt schon so an, dass man ein Bereich ist auch die Wortfindung. Habe ich auch noch, deswegen auch ab und zu das Denken, wenn ich die Worte nicht mehr greifen kann.
Ja.
Das könnte schon ein Zeichen sein. Oder wenn ich anfange, meine Worte nicht mehr klar zu bilden. Oder ein Taubheitsgefühl verspüre, häufig in den Fingern, in der Hand oder im Gesicht. Besser anrufen und das ist dann auch klassisch die 112 und sich beraten lassen, prüfen lassen, als auszusitzen, weil das war mir überhaupt nicht bewusst, wie wichtig es ist, schnell Hilfe zu bekommen.
Genauso. Frank, ich wünsche dir noch einen
Danke.
schönen Abend und ein schönes
Dankeschön.
Wochenende und ja, auf bald.
Ja, gerne. Dann in Präsenz.